Deutschlandfunk.
Das war's fürs Bürgergeld. Eins der Ampelprojekte ist bald Geschichte. Der Bundestag hat die Reform beschlossen.
Wir machen Fördern und Fordern wieder zum Prinzip.
Denn wer mitmacht und sich an die Regeln hält, für den ändert sich mit dieser Reform bei den Sanktionen nichts.
Es ist ein guter Tag für Deutschland.
Jetzt gibt's bald nicht nur den neuen Namen, Grundsicherung, sondern auch eine härtere Linie. Schärfere Sanktionen, Arbeit vor Weiterbildung. Moritz Dunker ist Vorsitzender der Jobcenter-Personalräte und kritisiert das ständige Hin und Her.
Uns wäre es eigentlich ganz recht, wenn man mal auch vertrauen würde auf die Kompetenz unserer KollegInnen und dass die schon wissen, wo sie anpacken müssen.
Er erzählt in dieser Folge aus dem Alltag im Jobcenter. Dazu gibt's alle wichtigen Infos zur neuen Grundsicherung.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News wollen wir wissen, was aktuelle Nachrichten für Einzelne bedeuten. Wir hören ihre Perspektiven und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Donnerstag, der 5. März 2026. Die neue Grundsicherung war ein Streitthema zwischen Union und SPD. Jetzt ist sie beschlossen und tritt schrittweise ab 1. Juli in Kraft. Die Opposition ist nicht begeistert.
Dieses Gesetz, das ist keine neue Grundsicherung. Das ist Grundmisstrauen. Grundmisstrauen gegen die eigene Bevölkerung.
Bleibt schön brav und dort, wo ihr gesellschaftlich gelandet seid. Beschwert euch nicht über miese Arbeitsbedingungen, sonst droht euch der Absturz. Gruß und Kuss, eure Regierung von SPD und CDU.
Es wird sich also nichts grundsätzlich ändern und das erwarten Sie wohl auch gar nicht.
Für die AfD ist die Reform zu lasch. Linke und Grüne finden sie zu hart. Auch Bürgergeldempfänger Alex aus Mainz sagt uns heute, die neuen Sanktionen gehen für ihn zu weit.
Und wenn ich jetzt gelesen habe, das sind jetzt nicht nur 10%, sondern 30%, dann platzt mir die Hutschnur.
Sortieren wir das Ganze. Zusammen mit ihm.
Hallo, ich bin Volker Fintermer und ich bin Korrespondent für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik im Hauptstadtstudio.
Strengere Sanktionen bis hin zu gar keinen Leistungen mehr. In welchen Fällen ist das möglich, Volker?
Naja, überall da, wo die Mitwirkung nicht stattfindet. Und der große Unterschied zum vorherigen Bürgergeld, das er jetzt nicht mehr so heißen wird, ist tatsächlich der, dass statt des Förderns das Fordern wieder stärker in den Vordergrund rückt. Die Idee beim Bürgergeld war ja damals, dass man die Menschen durch Aus- und Weiterbildung motivieren muss, überhaupt einen Job anzunehmen und da eine Standfestigkeit zu entwickeln, damit sie wieder in den normalen Arbeitsprozess integriert werden. Und da hat man aber wirklich feststellen können, dass das nicht so angenommen wurde, wie man sich das ursprünglich erhofft hatte. Ich war selbst einmal mit dem früheren Arbeitsminister Hubertus Heil bei einer Weiterbildungsagentur und da sagte mir die Frau, die dort gearbeitet hat, ja, so in dem Moment, wo wir die Regeln gelöst haben, kamen plötzlich weniger Leute, weil sie sich nicht verpflichtet würden. Und das war tatsächlich der Union immer ein Dorn im Auge und deswegen wieder dieser starke Druck, den die Union jetzt auch ausgeübt hat in puncto Vorrang auf Vermittlung, damit die Menschen wieder schneller in Jobs kommen und das eindeutig die Priorität haben soll und dass es gleichzeitig ein höheres Sanktionsregime gibt, also dass schneller gekürzt wird, wenn Menschen nicht mitwirken oder Termine nicht einhalten.
Genau, Vermittlungsvorrang heißt das Ganze, hast du gerade schon angesprochen. Was bedeutet der in der Praxis?
Naja, das bedeutet erstmal, dass wenn es einen Job gibt, den man als Langzeitarbeitsloser annehmen kann, auch wenn er nicht unbedingt der eigenen Qualifikation entspricht oder nicht zu 100% entspricht, dass das eben jetzt wieder eine höhere Bedeutung hat, bevor es irgendwelche Weiterbildungs- oder sonstige Maßnahmen gibt. Also, dass eindeutig die Annahme von Arbeit künftig wieder im Vordergrund steht, bevor andere Instrumente gezogen werden. Aber das setzt natürlich voraus, dass man entsprechende Jobs und Angebote auch in der jeweiligen Region hat. Da gibt es ja auch häufig ein Mismatch. In bestimmten Regionen wie hier in Berlin beispielsweise, wo jetzt viel Personal im Gaststättenbereich oder Hotelbereich gesucht wird, da mag es vielleicht eher Möglichkeiten geben als auf dem flachen Land, wo einfach auch wenig Angebote vorhanden sind.
Mhm. Auch neu, wer arbeitslos wird, muss sofort auch sein Erspartes erstmal aufbrauchen. Welche Regeln gelten da jetzt?
Ja, die sind angezogen worden. Da gibt's jetzt A, kürzere Schonfristen und auch geringere Schonvermögen. Es war tatsächlich so, dass man vorher 40.000 Euro behalten durfte und die auch erst nach einem Jahr angegriffen werden. Das ist jetzt deutlich verkürzt worden und es sind auch nur noch 15.000 Euro, die man behalten muss. Und das kann unter Umständen bedeuten, dass man angesparte Rentenverträge, angesparte Volumina beispielsweise für die Ausbildung der Kinder, dass man das alles alles angreifen und früher in Bezug nehmen muss, als das vorher der Fall war, um dann eben die Kosten für die Arbeitslosigkeit zu verringern, damit der Staat letztlich nicht so viel zahlen muss. Das alles passiert aber schon nach einem Jahr Arbeitslosigkeit. Und das ist ja ohnehin der Mechanismus, der damals schon mit den Hartz-IV-Reformen eingeführt wurde, dass man nach einem Jahr Arbeitslosigkeit eben im sogenannten Bürgergeld, also künftig in der Grundsicherung, landet. Und dann greifen diese Instrumente.
Vor allem die Union, die hatte ja immer wieder betont, die Reform würde viel Geld sparen.
Dann würde der Staat etwa 30 Milliarden Euro sparen.
Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen.
Wollen wir bis zu 10 Milliarden einsparen?
Das sind 6 Milliarden.
Es sind sehr viele Milliarden. Da bin ich mir ganz sicher.
Das Arbeitsministerium hatte ja aber am Ende von keinen nennenswerten Einsparungen mehr geredet. Was ist denn jetzt wirklich realistisch?
Ja, das war jetzt wirklich eine schöne Abwärtskaskade, die du da eingespielt hast, von 30 auf, naja, eine. Im Gesetz stehen jetzt noch 850.000 Euro, die man wahrscheinlich einsparen kann. Und das hat viel auch zurückliegend mit dem Wahlkampf und den Projektionen zu tun, die man wirklich damals im Bundestagswahlkampf seitens der Union vor sich hergetrieben hat. Nach dem Motto, wenn wir das Regiment anziehen, dann kommen da wirklich schnell sehr viel Mittel zusammen. Das könnte möglich sein, wenn wir jetzt in einer absoluten Boomphase leben und die Menschen insgesamt wieder schnell an Arbeit kommen, weil das müsste ja das einzige Ziel sein. Geld sparen kann ich ja wirklich nur, wenn es mir gelingt, die Menschen in Arbeit zu bringen, und zwar auch noch in solche Beschäftigungsverhältnisse, die selbsttragend sind, also dass sie am Ende auf keine staatlichen Zusatzleistungen mehr angewiesen sind. Und das ist natürlich eine gewisse Illusion, das versuchen ausrechnen zu können. Und da ist die Union ein Stück weit selbst auf ihre Wahlkampfmotive reingefallen. Am Ende ist das ein nüchterner Prozess. Wir bewegen uns jetzt in einer wirtschaftlich schwierigen Phase, und insofern gehen alle seriösen Beobachter davon aus, dass eine wirkliche Trendwende auch mit dieser Reform auf dem Arbeitsmarkt jetzt nicht so schnell zu erreichen ist.
Ein weiteres Argument war ja immer das Vertrauen. Das sollte in der Bevölkerung wieder steigen. Wie wichtig ist denn das?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und da wird man auch unterscheiden müssen. Es gab ja auch eine ganz große Diskussion über Missbrauch in den Sozialsystemen, und es sind auch immer wieder Fälle bekannt, die haben auch in Teilen was mit der EU-Freizügigkeit zu tun, wo halt Menschen beispielsweise aus Rumänien hierher kommen, hier kurzfristig eine Arbeit annehmen und dann aber die ganze Familie beispielsweise mit sozialen Leistungen in Deutschland versorgen können. Da findet tatsächlich ein Ungleichgewicht statt, und das ist ein Punkt, den man sicherlich wird genauer betrachten müssen. Aber gehen wir von den regulär Beschäftigten hier in Deutschland aus, die hier auch groß geworden sind, dann ist schon das Vertrauensverhältnis insofern ein Stück weit angekratzt. Wenn jetzt die Sanktionsmechanismen wieder angezogen werden, dann bedeutet das schon ein gewisses Misstrauen gegenüber diesen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer auch arbeitslos geworden sind und denen es nicht gelingt, in ihrem bisher angelernten Job relativ schnell wieder eine neue Beschäftigung zu finden. Und das erschwert natürlich die Situation und wird zu weiteren politischen Debatten führen.
Ungefähr 5,5 Millionen Menschen in Deutschland bekommen im Moment Bürgergeld und werden von der Reform betroffen sein. Gehen wir dorthin, wo sie Jobs vermittelt bekommen sollen.
Ja, ich bin Moritz Dunker, Vorsitzender des Personalrats im Jobcenter Landkreis Reutlingen.
Moritz vertritt SachbearbeiterInnen, so heißen diejenigen, die in den Jobcentern die Leistungen bewilligen. Und auch Integrationsfachkräfte. Das sind die, die Beratungen machen und Menschen in Jobs vermitteln sollen. Er sagt, auf eine Beraterin kommen bei ihm in Reutlingen ungefähr 260 bis 270 LeistungsempfängerInnen. Moritz, haben deine KollegInnen genügend Zeit, um sich mit dem vertraut zu machen, was die Menschen so mitbringen? Also Ausbildungen zum Beispiel, aber auch die familiäre Situation, sowas?
Das ist schwierig. Im Grunde genommen ist die Personalausstattung aus unserer Sicht zu gering, um den gesetzlichen und rechtlichen Auftrag tatsächlich adäquat zu erfüllen. Uns wäre es am liebsten, wenn man die Abwägung, auf wen man den Fokus setzt, wenn man den unseren KollegInnen überlassen würde, weil die kennen ihre Leistungsberechtigten, die wissen am ehesten, wo es am sinnvollsten ist, die Ressourcen hinzulenken und mit wem sie sich intensiver befassen können und wen sie vielleicht auch ein bisschen selber sich um seine Arbeitsmarktintegration und gesellschaftliche Integration kümmern lassen können, weil die Ressourcen einfach nicht ausreichend sind, um alle vollumfänglich zu betreuen.
Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Also wie sieht da so ein ganz normaler Tag aus?
Es ist so eine Integrationsfachkraft, deren eigentliches Geschäft ist die Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Jetzt hat man da so häufig ein Bild vor Augen, wie das vielleicht in den Arbeitsagenturen auch tatsächlich realistisch ist, dass man da Leute hat, die sind arbeitslos, die haben einen Berufsabschluss und die muss man einfach nur auf adäquate freie Stellen vermitteln. Das ist aber leider in den Jobcentern eine ganz andere Realität. Also 2/3 unserer Leistungsberechtigten hat überhaupt keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Viele davon haben gesundheitliche Einschränkungen. Nach eigenen Angaben sind es rund 45%. Und viele davon haben Kinder, bei denen die Betreuung nicht gesichert ist oder kümmern sich selber um pflegebedürftige Angehörige. Und dann gibt es obendrein auch viele Leistungsberechtigte, die jetzt unabhängig von tatsächlich handfesten gesundheitlichen Einschränkungen schlicht und ergreifend teilweise überfordert sind, aus verschiedenen persönlichen und sozialen Gründen mit der Alltagsgestaltung und mit den einfachen Anforderungen des Alltags. Mhm. Mit einfacher Arbeitsvermittlung im engen Sinn hat es in manchen Fällen zu tun, in vielen aber nicht. In vielen Fällen sprechen wir da schlicht und ergreifend von Sozialarbeit. Und obendrein haben wir das Problem, dass für diese eigentliche Beratungsarbeit aufgrund von Sachbearbeitungen, die auch bei den Integrationsfachkräften massiv anfällt, im Grunde genommen eigentlich nicht genug Zeit vorhanden ist.
Jetzt haben wir uns ja heute verabredet, weil wir darüber sprechen wollen, wie die neue Grundsicherung aussieht. Es dürfen ja jetzt Leistungen in einem allerletzten Schritt auch komplett gekürzt werden, zum Beispiel wenn Menschen überhaupt nicht mitarbeiten. Hattest du so einen Fall schon mal?
Mir persönlich ist die Verhängung von so einer 100%-Sanktion ist mir keine einzige bekannt.
Das heißt, du würdest jetzt auch sagen, das ändert in eurer praktischen Arbeit gar nicht so viel?
Die 100%-Sanktionen nicht, weil diese verfassungsrechtlichen Voraussetzungen so eng sind, dass sie praktisch eigentlich gar nicht umsetzbar sind.
Ja.
Was es aber tatsächlich gibt, ist natürlich Sanktionen im Zusammenhang mit dem Nicht-Zustande-Kommen oder dem Abbruch einer Arbeit, einer Ausbildung oder einer Maßnahme. Diese Sanktionen gibt es durchaus. Aber das sind jetzt nicht diese 100%-Sanktionen mit den sogenannten Totalverweigerern, von denen gesellschaftlich so häufig gesprochen wird.
Ja, du hast ja Bärbel Baas von der SPD, der Arbeitsministerin, eine Mail geschrieben und unter anderem gesagt, wenn die Grundsicherung jetzt so kommt, dann braucht ihr mehr Sicherheitspersonal. Was befürchtest du denn da?
Also es gibt bei uns durchaus Termine, die wirklich konfliktträchtig sind. Und es gibt Leistungsberechtigte, die zum einen von der Persönlichkeitsstruktur, zum anderen aber auch aus Überforderung und Verzweiflung heraus, dass es zumindest dann zu Beleidigungen kommt, sehr häufig, aber dann auch wirklich ja handgreiflich wird. Und dass dann Büroeinrichtungen darunter leidet oder dass im Extremfall KollegInnen tatsächlich auch tätlich angegangen werden.
Was hat Bärbel Baas dir denn eigentlich geantwortet auf deine Mail?
Wir haben keine Antwort von Frau Baas erhalten.
Moritz ist von der Reform also nicht überzeugt. Er wird uns gleich noch erzählen, was er sich gewünscht hätte. Nochmal zu meinem Kollegen Volker Findhammer, der die Debatte im Bundestag verfolgt hat. Volker, was kritisieren die Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke denn?
Naja, die Opposition kritisiert zwei Dinge. Die AfD, wenn wir die mal zuerst nehmen, der geht die Reform nicht weit genug. Die wünscht sich ungleich härtere Sanktionen. Auch beispielsweise, dass viel, viel weniger Ausländer überhaupt ins Bürgergeld kommen und dass man diese Lasten nicht zu bezahlen hat. 50% der Menschen im Bürgergeld sind Ausländer, die in Deutschland aus welchen Gründen auch immer hier leben oder hergezogen sind. Und da möchte die AfD einen glatten Strich ziehen. Den Linken und den Grünen geht es vor allen Dingen darum, dass die soziale Dimension der Beschäftigten viel zu wenig berücksichtigt wird. Die Linke moniert beispielsweise, es sind viele Menschen, die ohnehin schon kurz vor dem Bürgergeld leben, im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Und da jetzt noch das Sanktionsregime zu verschärfen, bedeutet, dass diesen Menschen es immer schwieriger gelingen wird, überhaupt aus dieser Situation rauszukommen, weil das entsprechende Beschäftigungsumfeld fehlt, das Qualifizierungsumfeld fehlt, um überhaupt besser bezahlte Jobs anzunehmen. Das ist die grundsätzliche Kritik, die beispielsweise von der Linken kommt.
Ja, wir haben hier im Podcast auch schon Moritz Dunker gehört. Der ist Vorsitzender der Jobcenter Personalräte. Und der sagt, sorry, aber die meisten Leute, die zu uns kommen, die haben gar keine Ausbildung. Ich weiß nicht, in welche Jobs wir die bringen sollen. Siehst du diese Kritik auch?
In der Tat, und das war ja eigentlich der ursprüngliche Ansatz, den die SPD damals mit dem Bürgergeld verfolgen wollte. Wir haben mittlerweile 50.000 bis 60.000 Jugendliche pro Jahr, die ohne Schulabschluss quasi ins künftige Berufsleben starten, die also gar keine Qualifizierung mitbringen. Und wenn man da nicht konsequent ansetzt, also die Voraussetzungen ändert, dann wird man mit dem Bürgergeld im jetzigen Regime wenig lösen. Da helfen schärfere Sanktionen wenig, weil das heißt, diese Menschen werden dann alle mal irgendwelche einfachen Hilfstätigkeiten ausführen können. Aber eine wirkliche Qualifizierung für besser bezahlte Jobs findet da kaum statt. Und das sollte ja damals mit dem Bürgergeld gelöst werden. Ist vielleicht nicht konsequent genug umgesetzt worden, auch mit einer Verpflichtung, eben diese Weiterbildung auch wirklich wahrzunehmen. Mhm. Und das bleibt ein großes Defizit. Solange wir diese Strukturen haben, dass es an Qualifikation und Ausbildung fehlt, wird auch das neue Grundsicherung daran wenig ändern.
Okay, jetzt ist die Grundsicherung trotzdem beschlossen, aber manche denken ja, es könnte noch Probleme mit dem Bundesverfassungsgericht geben, und zwar wegen der Totalsanktionen. Warum geht denn die Bundesregierung davon aus, dass das kein Problem ist?
Ja, da hat es ja schon mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben, das das ursprüngliche Sanktionsregime in Frage gestellt hat und ganz klar gesagt hat, so streng wie das jetzt ausgeführt wurde oder damals ausgeführte, darf es jetzt nicht mehr sein. Da war nämlich von einer 100%igen Leistungskürzung die Rede und das wurde verringert auf maximal 30%, die gekürzt werden dürfen. Auch das wurde ja dann in Teilen schon umgesetzt. Jetzt wird das ein Stück weit angezogen und es gibt tatsächlich die Bedenken, dass das erneut vom Verfassungsgericht scheitern könnte. Das setzt aber voraus, dass das Gesetz jetzt erst einmal in Kraft tritt. Denn nur wenn es in Kraft getreten ist, kann es dann auch vors Verfassungsgericht getragen werden. Und da werden wir schlicht abwarten müssen, wie dann eine mögliche neue Bewertung ausfällt.
Moritz Dunker, der Vorsitzende der Jobcenter Personalräte, hat vor allem einen Wunsch an die Politik. Jetzt mal auf einer Linie weitermachen. Er sagt,
es wird immer versprochen, dass entbürokratisiert wird und vereinfacht wird. Wir haben mittlerweile die 13. gesetzliche Änderung, das 13. SGB-II-Änderungsgesetz in der Pipeline. Ich habe in keiner Weise irgendwie den Eindruck, dass dadurch irgendwas vereinfacht wird und entbürokratisiert wird. Ganz im Gegenteil. Uns wäre es eigentlich ganz recht, wenn man mal auch vertrauen würde auf die Kompetenz unserer KollegInnen, und dass die schon wissen, wo sie anpacken müssen und wo sie die Ressourcen am besten hinsteuern müssen und die mal ihre Arbeit tun lassen würde. Dieses permanente Reformieren am SGB-II bringt unglaublich viel Unruhe, unglaublich viel Unsicherheit und in aller Regel eher weitere Komplexität und mit Rechtsvereinfachungen. Uns sind die jedenfalls bisher nicht aufgefallen oder nicht wesentlich.
Das war Unboxing News für heute. Danke an Mintu Tran und Katja Vossenberg, die Redakteurinnen dieser Folge, und an Alex Dojanov, er hat sie produziert. Ich bin Ilka Knigge und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.